Gott segne euch alle auf große Art an diesem Tag heute. Ein weiterer Sonntag. Wir sind hier, um Gott zu danken, um den Herrn zu ehren, um zu Gott zu beten und ihm viele Dinge zu sagen, ihm viele Dinge zu erzählen und um ihn zu bitten. Und so werden wir heute uns hingeben mit ganzem Herzen, voller Freude, voller Optimismus. Und mit unserem Herzen, das aufrichtig ist, aufrichtig erfüllt mit Liebe, die wir für den Herrn haben sollen, den Respekt, die Gottesfurcht, um damit Gott so auch uns jeden Tag auf uns schauen kann, uns auf uns Acht geben kann, auf unsere Notwendigkeiten und unsere Gebete erhört. Und so werden wir uns heute hier versammeln, uns die Zeit nehmen und sie Gott widmen, mit unserem ganzen Herzen und unserer ganzen Seele. An einigen Orten, in einigen Ländern, in einigen Städten, da hat die Kirche bereits geöffnet, Montag, Dienstag und Freitag, damit die Brüder und Schwestern zur Lobpreisung gehen können. Ich glaube, es wird zurzeit noch keine Hände aufgelegt und auch noch keine prophetische Rede gegeben, aber die Lobpreisung fehlte in der Versammlung und deshalb sind die Orte dort, wo sie geöffnet hat, die Kirche, sind sie sehr glücklich. Ich glaube, sie versammeln sich 30%, 50%, aber auf alle Fälle sind alle glücklich und wir beginnen von Neuem und wir beten zum Herrn, bitten ihn, dass er uns erlaubt, dass wir von Neuem, dass wir bald zur Normalität zurückkehren können und uns versammeln können und zum Predigten und Bibelstudien gehen können, dass wir zu den Lobpreisungen gehen können, wo dann auch prophetische Rede gegeben wird und die geistlichen Gaben, die Gabe der Händeauflegung. Denn das ist das, was die Kirche ausmacht. Das ist das, was die Kirche aufrechterhält, die geistlichen Gaben. Ohne Gott, ohne die geistlichen Gaben, keine Versammlung auf dieser Welt kann bestehen oder ist standhaft. Denn das, was fehlt, ist die Hand Gottes, die Führung Gottes. Die Menschen, die führen, das ist nicht so mächtig. Und wir freuen uns deshalb, denn in einigen Orten, da haben sie schon dieses Glück, dass sie die Zeit bekommen haben, Gott zu loben zu können. Hoffen wir, dass die Zeit bald vorbei ist und Gott uns helfen möge. Und so könnt ihr euch nun heute setzen, macht es euch bequem. Ihr seid alle herzlich willkommen. Ein weiteres Mal begrüße ich euch und sende Grüße an alle Brüder und Schwestern, alle Zuseher, alle, die uns sehen und hören, alle, die sich versammeln von Alaska bis nach Patagonien. Denn es gibt ja auch in Patagonien eine Gruppe, die den Herrn lieben, die den Herrn suchen. Einen Gruß an euch alle und auch ein Gruß an alle Brüder und Schwestern, die sich versammeln in den verschiedenen Orten in den USA, Europa, in Afrika, in Japan, auf den Philippinen, den Inseln. An alle einen Gruß, auch an die Brüder und Schwestern im Süden, Paraguay, Uruguay, Chile. Ein Gruß an alle und Gott schaut auf uns alle. Ruhm und Ehre unserem Herrn, wir danken dem Herrn, denn er hat uns dieses Privileg gegeben, ihn kennenzulernen, ihn zu kennen. Und heute werden wir den Herrn ehren mit einer Lehre, die wir bereits sehr oft gegeben haben. Auch in den letzten Tagen hier haben wir diese Lehre gegeben. Wir werden über die Gleichnisse sprechen. Wir werden darüber sprechen, die Art, wie der Herr Jesus Christus sprach im Altertum, durch Gleichnisse, durch Figuren. Er hat die Gleichnisse genutzt, die Sprüche hat er genutzt. Das hat er angewendet, um so der Menschheit zu sprechen, mit der Menschheit, dem Volk, mit dem Volk zu sprechen. Und der Herr Jesus Christus, als er kam, sein Evangelium zu predigen, da nutzte er genauso diese Sprüche oder Gleichnisse, diese Figuren. Der Herr, er sprach auch auf diese Weise, damit nur jene verstanden, die ein bereitgestelltes Herz für den Herrn hatten. Sie waren die einzigen, die verstehen konnten, die Lehren, die Doktrin des Herrn. Und der Herr, heutzutage, der Heilige Geist, Und der Herr, er gibt uns Träume. Und in den Träumen, manchmal sind sie symbolisch, die Träume. Er spricht zu uns durch Metaphern. Und wir sollen eine wache Mentalität sein, intelligent sein, damit wir diese Träume verstehen können. Genauso die Visionen. Der Herr spricht zu uns, auch symbolisch, durch Visionen. Manchmal verstehen wir es nicht. Wenn sich dann die Dinge erfüllen, dann verstehen wir und sagen, ah ja, dieser Traum, den ich hatte, der bedeutet das. Oder diese Vision, die ich hatte, das hat sich jetzt erfüllt. Aber auf alle Fälle, der Herr Jesus Christus, als er kam und predigte, da sagt er, wer Ohren hat, um zu hören, der wird verstehen. Er gab damit zu verstehen, dass es für jene war, die sich wünschten, die Wege des Herrn kennenzulernen. Für jene, die glaubten. Für jene, die bereit waren. Was bedeutet, sich bereitzustellen? Was bedeutet es? Bedeutet, aufmerksam zu sein, anzunehmen, zu glauben, zu vertrauen und versuchen, all diese Lehren, die wir hören, oder diese Segnung, die wir von Gott haben, dass sie ins Tiefste unseres Herzens eindringt und wir handeln können, die Dinge so tun können, alles erfüllen können und Gott erfreuen können dann. Das bedeutet es, das Herz für Gott bereitzustellen. Und der Herr Jesus Christus, als er predigte er, er nutzte Gleichnisse und jene, die ein bereitgestelltes Herz hatten, sie waren die einzigen, die Predigt verstehen konnten und die Segnung Gottes so erhielten. Jetzt wisst ihr bereits, was es bedeutet, zu glauben, anzunehmen, auch sich zu verändern. Wenn der Herr zu uns spricht und uns viele Dinge beibringt, dann beginnen wir, unsere Haltung zu ändern, unsere Einstellung. Wir beginnen, ein besseres Leben zu führen, ein anderes Leben. Wir tun Buße von den Dingen, die wir schlecht gemacht haben. Wir brauchen die Doktrin. Wir müssen jeden Tag das Wort Gottes hören, um dabei zu lernen. Denn nicht mit einer Doktrin, mit einer Predigt, und es ist getan. Nein, der Heilige Geist, wenn er zu uns spricht, jedes Mal, er wiederholt alles. Er wiederholt es uns, denn er weiß, dass wir als Menschen die Dinge vergessen, dass wir vergesslich sind oder dass wir es nicht ausführen und wir fallen dann in den Fehler. Wir begehen Fehler und wir verlieren Segnungen, weil Gott sich von uns abwendet und wir wissen nicht warum. Aber es ist, weil wir etwas schlecht machen. Manchmal sagt der Herr zu uns, wir sollen auf uns achten, wir sollen unser Leben analysieren, wir sollen uns analysieren und wir wissen nicht, was wir dann schlecht machen. Wir merken es nicht, wir merken nicht, dass unser geistliches Leben im Stillstand gerät und dass wir anderen Leuten Böses zufügen. Und dann ist der Teufel sehr aufmerksam und er schaut und er kommt. Und diese schlechten Handlungen oder Gedanken, die wir haben, zu unterstützen, da kommt er. Und da besiegt er uns dann. Das ist unser täglicher Kampf. Jeden Tag kämpfen wir gegen den Feind, gegen diese geistlichen Mächte. Deshalb brauchen wir das Gebet. Wir sollen konstant beten. Wir müssen den Herrn loben und preisen. Stets, ständig, denn unser Fleisch, wenn es schwach ist, dann können wir die Segnungen des Herrn verlieren. Heute, wie ich bereits sagte, werden wir über die Gleichnisse sprechen. Denn wir freuen uns, wenn wir in den Gleichnissen lesen, wenn der Herr Jesus Christus durch diese Methode beginnt, sein Evangelium zu predigen, zu lehren bezüglich des Himmelreichs. Und der Herr Jesus Christus sagte immer, das Himmelreich gleicht diesem oder jenem, das Himmelreich gleich diesem und so erfreuen wir uns. Und wir werden die Bibel öffnen heute. Wir werden heute nicht viele Verse lesen, nur ein Kapitel werden wir lesen über Gleichnisse und wir werden die Gleichnisse analysieren. In Matthäus Kapitel 13 werden wir heute lesen. Matthäus Kapitel 13, lasst uns lesen vom Vers 1 bis zum Vers 35. Und wir werden uns erfreuen von Neuem am Herrn, denn es gibt viele Personen, die haben nicht verstanden und sie fragen von Neuem, was bedeutet dieses und jenes und warum und weswegen und warum nicht. Matthäus Kapitel 13 vom Vers 1 weg. Da sagt der Herr, als er ging, um sein Evangelium zu predigen in Jerusalem, da folgten ihm viele Menschen. Und der Herr, er predigte auch am Ufer des Sees. Er ging ans Ufer und predigte. Er ist auf die Berge gestiegen, nicht sehr hohe Berge, auf Hügel. Und dort hat er gepredigt. Oder er hat sich unter einen Baum gesetzt, um zu predigen. Auch auf den Straßen, an den Ecken, in den Synagogen hat er gelehrt. Und da hat der Herr immer gelehrt und sein Wort gepredigt. Und er hatte immer Zuhörer. Es gab Menschen, die ihm folgten, die ihm zuhören, außer den Jüngern. Und auch unter diesen waren die Feinde des Herrn. Jene, die in den Psalmen erwähnt werden vom Herrn. Die Unreinen, die Gottlosen, das sind jene, die Gott nicht vertrauten, die seinem Wort keinen Glauben schenkten, die nicht glaubten an den Herrn Jesus Christus, die zu seinen Feinden wurden. Es waren wie die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer. Und sie verfolgten dem Herrn, aber nicht um die Doktrin zu empfangen und zu verstehen und Gott zu loben und zu ehren, sondern sie taten es, um zu sehen, ob er einen Fehler begann, um ihn so zu beschuldigen und ihm vor die Leute zu führen, vor ihn anzuklagen. Kapitel 13, Vers 1. An demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte. Alle waren dort am Ufer. Stellt euch vor, der Herr, er hat sich in ein Boot gesetzt. Und das Volk, die Menge, sie waren am Ufer. Wir können uns vorstellen, wie die Menschen am Ufer standen. Und der Herr predigte. In jener Zeit gab es Lautsprecher, die sie machten, damit die Stimme besser gehört wurde. Und in Vers 3, und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen oder in Sprüchen, in Gleichnissen, durch Symbole, also symbolisch, Metaphern. Gleichnisse, das ist alles das Gleiche. Rhetorische Figuren. Das hat der Herr angewendet im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Und hier steht, dass der Herr zu ihm sprach durch Gleichnisse und sprach, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Der Sämann ging aus, um zu säen. Jene, die wissen, wie es auf dem Land ist oder die Möglichkeit hatten, aufs Land zu gehen oder Samen zu säen. Jene wissen, wie es ist. Sie können sich es vorstellen, denn wir ernähren uns, wir haben das Essen und jene, die in der Stadt leben, die gehen in den Supermarkt und finden dort alles zu kaufen. Und sie können es sich nicht vorstellen, was für ein Prozess dahinter steckt, hinter diesen Früchten oder diesem Essen, welches ihr im Supermarkt kauft, mit welchem ihr euch ernährt. Da ist ein langer Prozess dahinter. Ihr stellt euch diesen Prozess nicht vor, aber den es da gibt auf dem Land, jene, die säen, jene, die ernten, jene, die säen. Und deshalb sagte der Herr, es ging ein Sämann auszusäen und indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Bestimmt hat er gesät, Weizen gesät, hat er Samen gesät und diese Samen, er hat sie mit der Hand, er hat sie so rausgeworfen. Sie laufen und sie werfen die Samen aus. Sie verteilen sie. Und einige dieser Samen sind am Wegrand gefallen. Denn nein, sie haben kein Loch gemacht und dann den Samen reingetan, sondern sie pflügen und laufen dann durch und zerstreuen die Samen. Sie verteilen sie. Und die Samen fallen dann runter auf die Erde. So wird der Weizen gesät. Diese kleinen Samen. Und deshalb steht hier, während dieser Sämann säte, die Samen verteilte, durch die Luft warf, könnte man sagen, da fielen einige auf den Wegrand, auf den Weg. Und da kamen die Vögel und fraßen es auf. Sie fraßen diese Samen auf. Ich werde dieses Gleichnis noch nicht erklären, denn weiter vorn erklärt der Herr Jesus Christus dann selbst dieses Gleichnis. Und wie in unserem Leben, in der Erfahrung, die wir haben, werden wir dann etwas zusätzlich dazu argumentieren, über dieses Gleichnis. Im Vers 5 steht, einiges von diesen Samen fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Also die Vögel sind gekommen, um diese Samen, die auf den Weg fielen, zu fressen. Die anderen, jene, die auf den Felsen wuchsen, die sind aufgegangen, aber sie hatten keine Wurzeln und verwelkten. Vers 7, einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten. Diese kleinen Pflanzen von diesen Samen, die da gewachsen sind, die erstickten aufgrund der Dornen. Denn die Dornen haben alles gestohlen, könnte man sagen, dieser Pflanze, die Nahrung vom Boden. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, in Vers 8. Einiges hundertfach, einiges 60-fach, einiges 30-fach. Und der Herr sagt im Vers 9, wer Ohren hat, der höre. Das bedeutet, jener, der sein Herz bereitgestellt hat, um diese Lehre zu verstehen, der soll sie annehmen in seinem Herzen, damit er Früchte trägt, damit ihr handelt und ihr beginnt, den Herrn zu ehren und dem Weg des Herrn zu folgen. Das bedeutet, jener, wer Ohren hat, der höre. Lesen wir weiter im Vers 10. Oder lesen wir weiter, besser gleich beim Vers 18, wo der Herr Jesus Christus dieses Gleichnis vom Sämann erklärt. Wir werden nachher weiter zurückkehren. Jetzt im Vers 18, da sagt der Herr, so hört nun ihr dieses Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, der Herr war ja dort und predigte das Evangelium und viele haben es nicht verstanden. Viele, sie verstanden es nicht. So kommt der Böse, das heißt der Teufel, und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das heißt, jene Person, Mann oder Frau, die hört das Wort Gottes. Bestimmt hört diese Person eine Predigt oder hört jemand, der ihn evangelisiert, der zu ihm von Gott spricht und sagt, hör zu, in die Kirche, wo ich gehe, da offenbart sich, da manifestiert sich Gott, der Heilige Geist. Er spricht zu uns durch die geistlichen Gabe und durch die Gabe der prophetischen Rede. Und Gott vollbringt auch viele Wunder. Ich habe viele Heilungen und Wunder gesehen, die Gott gemacht hat in meiner Kirche, wo ich mich versammle. Und Gott hat zu mir über viele Dinge gesprochen, hat mir viele Verheißungen gemacht und hat sie mir auch erfüllt, Tag für Tag. Und viele Menschen sind in meine Kirche gekommen, traurige Menschen, die keine Lust mehr hatten zu leben, sondern Selbstmord begehen wollten. Andere waren versklavt vom Teufel aufgrund der Drogensucht oder viele Dinge, viele Sünden und Laster. Und sie kamen in meine Kirche und Gott hat sie befreit. Als ihnen Hände aufgelegt wurden, als für sie gebetet wurde, da hat der Herr ein Wunder gemacht im Leben dieser Person. Sie wurden befreit und bekamen Segnungen, Frieden und Freude. Das habe ich in meiner Kirche gesehen. Und deshalb, so beginnt dann diese Person zu evangelisieren, jemanden zu evangelisieren. Und diese Person, wo zuhört, dieses Wort hört, das bedeutet, wer Ohren hat, der höre. Da wird eine Person evangelisiert, ein Bruder, eine Schwester evangelisiert jemanden. Er spricht zu ihm über sein Zeugnis, sein persönliches Leben, über das, was er erlebt in der Kirche, in der Gemeinde, über das, was er gesehen und gehört hat. Und spricht zu ihm, das bedeutet zu evangelisieren. Das bedeutet auch, das Wort Gottes zu hören. Im Vers 19, wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, und der andere, ja, der versteht es. Auf welche Art und Weise? Das habe ich bereits erklärt. Jener, der evangelisiert, seine Erfahrungen erklärt. Das, was wir in der Kirche erleben, in der Gemeinde sehen, das, was der Heilige Geist mit uns macht. Er spricht zu uns durch Visionen, prophetische Rede und Träume. Er ermutigt uns, er tröstet uns, er heilt uns, er macht Wunder. Oder auch, wenn der Prediger am Pult steht und eine Predigt gibt, einen Vortrag hält, über Gott spricht, das Wort Gottes, über das Wort Gottes spricht. Oder auch die Person, wenn sie dann hinsitzt und prophetische Rede hört und der Heilige Geist beginnt zu dieser Person zu sprechen, über all die Geheimnisse ihres Herzens, über ihr persönliches Leben, da beginnt Gott zu dieser Person zu sprechen, beginnt dieser Person Ratschläge zu geben, sie zu führen, sagt, mach dies, tu jenes nicht, denk nicht so, mach dies so und so, du solltest nicht in deinem Herzen diesen Groll behalten, wende dich davon ab, ich werde dir Freude geben. Auf diese Art spricht der Herr zu dieser Person und das bedeutet, dass diese Person das Wort vom Himmelreich hört. Auf unterschiedliche Art und Weise kann man das Wort vom Himmelreich hören. Es gibt verschiedene Arten, das Wort vom Himmelreich zu hören. Und er sagt, wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Er vergleicht, wenn der Sämann die Samen auswirft und einige Samen fielen auf den Weg. Da kamen die Vögel und haben die Samen gefressen. Er sagte, das ist das, wenn jemand das Wort Gottes hört und es nicht versteht, dann kommt der Böse, der Teufel und reißt hinweg, was gesät wird in das Herz dieser Person. Und warum sagt er ins Herz gesät ist? Denn wenn diese Person in die Gemeinde kommt zum ersten Mal und prophetische Rede hört und Gott beginnt zu dieser Person zu sprechen über das Tiefste ihres Herzens, über die Geheimnisse, die Person hat und sie beginnt zu führen, über das Leben dieser Person zu sprechen, da beginnt die Person zu weinen und sagt, Gott ist hier. Gott ist hier an diesem Ort. Ich möchte Gott folgen. Ich möchte an diesem Ort hier sein. Ich möchte hier wieder zurückkommen. Ich werde wiederkehren. Ich werde wieder hierher kommen. Oder wenn jemand von einer Erfahrung spricht, dass Gott Wunder vollbricht und Zeichen hier in der Kirche und mir dies und jenes erfüllt hat und versprochen hat, da sagt dann diese Person, ja, ich glaube dem, was du mir erzählst. Ich werde in deine Kirche kommen. Ich werde in deine Versammlung kommen, denn ich möchte das Gleiche erfahren. Ich möchte das Gleiche erleben. Und das ist ins Herz gegangen, ins Herz gesät worden. Aber diese Person hier hat es nicht verstanden. Und da kam der Teufel, der Böse, und riss es hinweg. Und er hat es verglichen mit diesen Samen, die auf den Weg gesät wurden, und die Vögel kamen und es wegfraßen. Jetzt werden wir lesen, bei dem, wo es auf den Felsen gefallen ist, der Samen, zwischen die Felsen. Da ist der Same gewachsen, aber da es keine Erde gab, ist die Pflanze verwelkt, weil sie keine Wurzeln hatte. Der Herr sagte hier im Vers 20, bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, das Wort hört, er hört das Wort und es gleich mit Freuden aufnimmt. Das ist wahr. Wenn wir jemanden evangelisieren, wenn wir zu jemandem über Gott sprechen und bezeugen, und all die Zeugnisse erzählen, die wir in unserem Leben erlebt haben, von allen Segnungen, die Gott uns gegeben hat. Da freuen sich die Menschen. Sie sagen, wie wunderbar, wie herrlich, was für eine Freude. Ich möchte das auch erleben. Ich möchte auch diese Erfahrungen machen, die du mir da erzählst. Ich möchte auch dort sein. Ich möchte gehen. Da hat diese Person mit Freude aufgenommen. Aber er sagte im Vers 21, er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, die Schwierigkeiten, die bösen Tage, ein geliebter Mensch ist verstorben oder an Krebs gestorben oder hat einen Unfall erlitten oder es kam eine eine Armut oder die Person hat die Arbeit verloren, egal was. Etwas, das traurig macht oder Verfolgung oder Bedrängnis, dass man jemandem das Leben nehmen möchte. Und er sagte, aufgrund dessen, um des Wortes willen, wenn jemand sagt, ich werde dich enterben, wenn du weiterhin in diese Kirche, in dieser Religion folgst, ich werde dir das Erbe wegnehmen. Das hört man manchmal. Du sollst mich nicht mehr deine Eltern nennen. Papa, Mama, wir sind nicht mehr deine Familie. Denn du hast dich bekehrt zu dieser Religion, wo Gott spricht. Und das bedeutet, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erheben, um des Wortes Willens, im Leben dieser Person, aufgrund dessen, dass alle gemerkt haben, dass diese Person in die Kirche geht, dass sie glaubt an Gott, auf eine andere Art und Weise glaubt, aber an einen lebendigen Gott eben glaubt. Und da kommen all diese Probleme und Schwierigkeiten auf diese Person zu, Bedrängnis, Verfolgung von der eigenen Familie. Und diese Person, da sie nicht standhaft ist in ihrem Herzen, da sie sehr wetterwendig ist, da hatte sie aber Freude am Anfang, aber dann erstickt sie. Da steht dann, so fällt er gleich ab. Die Person fällt zurück in ihrem geistlichen Leben. Sie fällt zurück, sie fällt ab und sagt, nein, meine Familie wurde zu meinen Feinden, sie haben mich bedroht. Sie sagten, sie werden mir kein Erbe geben. Sie haben mich bedroht, dass ich sie nicht mehr besuchen darf als Familie, dass ich nicht mehr mit ihnen zusammen sein darf, dass sie nicht mehr mit mir sprechen wollen. Die Nachbarn, die Freunde im Unternehmen, die Arbeitskollegen, man wird vielleicht gekündigt. So viele Dinge gesehen. Aber die Schwierigkeiten, die bösen Tage, die Krankheit, Unfälle, der Tod eines geliebten Menschen, macht, dass die Person sagt, aber ich bin doch in diese Kirche gegangen. Gott hat zu mir gesprochen, hat mir Friede und Freuden und Segnungen gegeben. Und warum stirbt jetzt mein Vater oder meine Mutter oder mein Sohn oder mein Ehemann? Nein, ich werde nicht mehr in diese Kirche gehen. Denn der Same wurde zwischen Felsen gesät. Sie ist ein bisschen gewachsen, der Same. Aber dann kamen diese Schwierigkeiten, die Kompromisse im Leben. Und es war ein Stolperstein für diese Person. Und sie sagt, nein, ich gehe nicht mehr, denn ich möchte mein Leben weiterführen, wie ich es vorher lebte. Und ein anderer Same ist unter Dornen gesät worden. Das heißt, der Same, er begann zu wachsen, er konnte aber keine Frucht bringen. Zwischen den Dornen konnte dieser Same wachsen, im Vers 22. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort. Und ich möchte hier sagen, die sozialen Verpflichtungen erleben, die Freuden der Welt, die Freuden des Fleisches, die Freundschaften. Was werden sie sagen? All dieser soziale Kreis, all diese Dinge. Der Reichtum, weil die Person sehr reich ist und einen Anschein etwas vorzugeben hat und immer auf Feste gehen soll, damit alle sehen, dass er eine wichtige Person ist und Geld hat. Und auch zeigen möchte, dass er Geld besitzt und er möchte sich daran erfreuen und immer dann an jenen Orten sein, an den Orten, wo das Fleisch sich erfreut und die Welt. Und dann aber, der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Das heißt, diese Pflanze, die da gewachsen ist, ein bisschen gewachsen ist, zwischen den Dornen. Schaut diese Dornen, das heißt die Gesellschaft, die Familie, die Freundschaften. Ich wiederhole. Diese Freuden der Welt, diese sozialen Verpflichtungen im Leben, all dies sind Dornen, die da wachsen. Die sagen, nein, tu dies und jenes nicht. Warum machst du dies und jenes? Schau, sie werden dich kritisieren, sie werden über dich spotten, sie sprechen über dich. Dann sagt die Person, nein, ich kann nicht. Ich kann nicht weitermachen. Ich kann auf diesem Weg nicht weitermachen. Es ist sehr schön, die Dinge von Gott sind sehr schön. In dieser Kirche, da offenbart sich Gott wahrhaftig, aber ich kann nicht. Denn meine sozialen Verpflichtungen erlauben mir es nicht. So geschah es auch einmal einem jungen Mann. Ich erinnere mich, er war ein Neffe von einem Präsidenten aus einem Land. Ich sage nicht aus welchem Land. Und er kam in die Kirche. Und es gefiel ihm. Er verliebte sich in die Dinge Gottes. Er machte weiter in der Kirche. 5 Jahre lang. 5 Jahre lang war er in die Kirche. Er kam als gläubige Person. Aber dann hat er sich abgewendet und hat gesagt, ich kann nicht mehr, denn die sozialen Verpflichtungen in meinem Leben erlauben es mir nicht mehr. Denn ich bin eine sehr wichtige Person. Ich komme aus einer Familie, die sehr wichtig sind, die hohe soziale Kontakte pflegen. Und ich kann nicht, denn ich muss dort sein mit all ihnen. Und deshalb kann ich nicht mehr hier weiter in die Kirche kommen. Ich werde nicht mehr zurückkommen. Er hat sich verabschiedet und ist gegangen. Und ich sagte, es war ein junger Mann, aber er hatte vielleicht 30, 35 Jahre war er alt. Er ist gegangen. Und die Zeit ist vergangen. Ich habe geschaut, was er macht von Weitem. Ich war sehr traurig. Sein Ende. Wie sein Ende war. Denn diese Person wurde auch verfolgt. Aufgrund von diesem Stand, den er hatte in der Gesellschaft. Es gab sehr viele Gefahren. Und einmal wurde er gekidnappt und er wurde umgebracht. Gott hat ihn bestimmt da nicht mehr beschützt, weil er das Wort Gottes gering geschätzt hatte. Weil Gott hatte ihm viele Dinge erfüllt. Er hat ihm Versprechen gemacht und erfüllt. Deshalb war er auch 5 Jahre in der Kirche, denn er sah, dass Gott sich manifestiert in der Kirche. Und dass Gott sich offenbarte in der Kirche in seinem Leben. Aber es ist sehr traurig zu sehen, dass die sozialen Verpflichtungen und wie es hier heißt, die Sorge der Welt, die so viele Dinge beinhaltet und der betrügerische Reichtum, das heißt der Anschein, diese sozialen Kontakte, die Ambitionen am ersten Platz immer zu stehen, eine wichtige Person zu sein. All dies macht, dass diese Person sich zurückgefallen ist und sich abgewendet hat von Gott. Gott hat sich aber dann auch abgewandt von dieser Person. Und wenn Gott sich abwendet von einer Person, dann geschehen viele böse Dinge dieser Person. Denn diese Person hat niemand, die sie dann beschützt in bösen Tagen, die ihnen die Hand reicht, die sie rettet, denn Gott wendet sich ab. Und hier steht im Vers 22, im Vers 23, bei dem aber auf gutes Land gesät ist, denn es heißt ja, dass ein Teil der Samen auf gutes Land gesät ist und dann Frucht getragen hat, 100-fach, 60-fach, einiges 30-fach. Und im Vers 23, bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Gelobt sei der Name des Herrn. Gepriesen sei unser Gott. Denn hier hatte der Herr recht. Als er diese Lehre gab, hat er recht. Es ist eine Art, wie der Herr das wahre Leben darstellte, um die Leute zu lehren. Und wir erkennen, dass es wahr ist. Denn wir haben Menschen gesehen. Viele Menschen haben wir gesehen, wo der Samen auf den Weg gefallen ist oder zwischen die Felsen. Das haben wir gesehen. Und der Herr Jesus Christus sagte, ihr müsst jener Samen sein, der auf gutes Land gesät ist, damit ihr viele Früchte bringt. Lasst uns weiterlesen nun im Vers 10. Wir gehen zurück zum Vers 10. Und der Herr Jesus Christus erklärte die Gleichnisse. Er gab, aber nicht alle erklärte er. Und seine Jünger traten zu ihm, hier im Vers 10, und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Warum sprichst du zu ihnen in Sprüchen, in Geheimnissen, in Figuren? Da versteht dich doch niemand. Und der Herr sagte im Vers 11, er antwortete und sprach zu ihnen, euch Jüngern, euch Aposteln ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihr Apostel, ihr verdient es, die Geheimnisse Gottes, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen aber, all diesen Zuhörern, ist es nicht gegeben, denn es gibt viele Ungläubige, es gibt viele Feinde Gottes. Jene, denen das Wort Gottes nicht gefällt, und die Ungläubigen, die Widerspenstigen, die Törichten, die Arroganten, sie verdienen es nicht, mit Leichtigkeit das Wort Gottes, das Wort vom Himmelreich zu verstehen. Deshalb sagte der Herr, ihr aber, ihr Jünger, ihr Apostel, ihr verdient es, denn ihr glaubt, ihr könnt diese Geheimnisse vom Himmelreich verstehen. Im Vers 12, denn wer da hat, jeder Mann oder jene Frau, die denkt, dass sie viel wissen, dass sie ein großer Theologe sind, dass sie viel wissen und alles verstehen, aber die Wahrheit Gottes nicht annehmen. Es ist, als ob sie nichts hätten, denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Aber jener, der sagt, dass er viel hat, dem wird es weggenommen. Das macht Gott im Herzen dieser Person, in den Weisen, in den Verständigen. Jene, die Gott annehmen, da sagt der Herr, denen wird er noch mehr Intelligenz und Weisheit und Wissen geben. Aber jene, die das Wort Gottes zurückweisen, die sagen, sie wissen so viel, Gott wird ihnen auch das nehmen. Und er sagt hier, ihr habt geglaubt an mein Wort. Und da ihr an mein Wort geglaubt habt, werde ich euch noch mehr geben. Mehr Geheimnisse werde ich euch offenbaren, sagte der Herr zu seinen Jüngern. Im Vers 12 sagt er, denn wer da hat, dem wird gegeben haben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Vers 13, darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht. Mit sehenden Augen sehen sie nicht, sie verstehen nicht. Und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Und sie verstehen es nicht, denn sie verdienen es nicht, denn sie sind ungläubig. Ich wiederhole, sie sind stolz und widerspenstig, zu stolz und zu widerspenstig, um das Wort Gottes anzunehmen, zu akzeptieren. Vers 14. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die das sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Ihr werdet nichts verstehen. Das hat Jesaja prophezeit. Denn Gott bestrafte sie auf jene Art, denn sie waren hartherzig, widerspenstig, stolz waren sie, ungläubig. Vers 15. Denn das Herz dieses Volkes, das sagt Jesaja, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Es ist voller Stolz und Arroganz. Ihre Ohren hören schwer. Sie hören, aber verstehen nicht. Und ihre Augen sind geschlossen. Sie haben ihre Augen vor der Realität verschlossen. Sie machen die Augen zu, um nicht zu sehen. Und es steht, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören. Und deshalb sagt der Herr, er hat sie deshalb bestraft auf diese Art und sagte, er hat ihnen noch mehr Ungläubigkeit gegeben. Noch mehr hat er ihr Herz verhärtet. Und da sie es nicht verdienten, weil sie hartherzig waren und widerspenstig in jener Zeit, deshalb sagte der Herr, und ich werde machen, dass sie deshalb noch blinder sind, noch tauber sind. Denn wenn sie meine Wege verstehen möchten, dann sollen sie kämpfen, sie sollen sich bemühen, Und es soll nicht leicht für sie sein, wenn sie das sehen und das Wunder sehen und sich dann gleich bekehren. Nein, es muss schwierig sein, denn man muss das Herz bereitstellen für Gott. Und das ist schwierig. Man muss kämpfen, sich bemühen, um den Weg Gottes verstehen zu können. Und das ist sehr schwierig. Es ist nur für jene, die jene verstehen, die Gott wahrhaftig lieben und die Gott mit Herzen, mit Liebe folgen, die den Wunsch haben, ihn zu erfreuen, die sich bemühen, um ihn zu verstehen. Und wenn Gott diese Bemühung sieht, diese Anstrengung, die eine Person macht, dann segnet er, dann erlaubt er zu verstehen. Und er sagt hier, und mit dem Herzen ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Nein, es soll nicht so leicht sein für sie. Sie werden nicht so leicht gerettet werden, erlöst werden, sondern sie müssen kämpfen. Sie müssen sich bemühen, das ewige Leben zu erlangen, weil sie widerspenstig waren, ungläubig und hartherzig. Und in Vers 16, aber selig sind eure Augen. Er sagt hier zu den Aposteln, zu den Jüngern, aber eure Augen sind selig. Eure Augen sind selig, dass sie sehen, und eure Ohren sind selig, dass sie hören. Denn ihr seht mich und ihr hört mich und ihr habt geglaubt. Ihr habt geglaubt. Ihr habt euer Herz bereitgestellt, um mein Wort zu hören, sagte der Herr. Und deshalb seid ihr selig, da ihr euch bereitgestellt habt, um mir zuzuhören, um mir zu glauben. Deshalb wird der Vater euch segnen und ihr seid selig. Und im Vers 17, wahrlich, ich sage euch, viele Propheten im Altertum und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, was ihr Apostel in diesem Moment seht. Was haben sie gesehen? Den Herrn Jesus Christus. Und haben es nicht gesehen. Sie haben es nicht gesehen. Und sie wünschen sich zu hören, was ihr hört. Und haben es nicht gehört. Denn er sagt ja, im Altertum, die Propheten, sie haben prophezeit über den Herrn Jesus Christus, über den Erlöser, den Messias. Die Propheten haben prophezeit. Und große Persönlichkeiten wie der König David, all sie hörten vom Messias, vom Erlöser, der in der Zukunft kommen würde. Und sie wünschten sich, sie sehnten sich danach, diese große Persönlichkeit kennenzulernen, die voller Weisheit war und mit dem Geist der Weisheit, der Intelligenz, der Erkenntnis, dass er der Friedefürst war, diesen perfekten, vollkommenen, gerechten König. Und all sie haben darüber prophezeit und wollten diese Persönlichkeit kennenlernen, von welcher Gott über die Zukunft sprach. Aber sie konnten nicht, weil sie gestorben sind. Und deshalb sagte der Herr Jesus Christus zu den Jüngern, ihr seid selig, weil ihr hört und seht mich. Ich bin hier. Ihr hört mir zu, ihr seht mich. Ihr seht den Messias, den versprochenen Fürsten seit Altertum her, der versprochen wurde seit dem Mund, durch den Propheten, durch Mose. Und sie haben sich alle gewünscht, das zu sehen, was ihr seht. Deshalb seid ihr selig. Nützt es aus. Und schätzt es nicht gering, das, was Gott euch gerade gibt. Wir heutzutage, wie oft würden wir zu den Menschen sagen, zu den Personen, die in die Versammlung kommen, und wir sprechen zu ihnen über Gott, wir bezeugen ihnen und sagen, in der Kirche, da spricht Gott zu uns, er hat mir Versprechen gemacht, er hat mir dies und jenes erfüllt, er hat dieses und jenes Wunder und diese Heilung gemacht, er hat mir Frieden gegeben. Jemand wollte sich das Leben nehmen und Gott sagte, nein, tu es nicht, ich werde dir Freude geben. Und so hat es Gott dann gemacht. Und wir bezeugen über diese Dinge den Personen. Und die Personen, sie sind dann euphorisch, voller Freude, sie freuen sich. Und sie sagen, ja, ich möchte das sehen und hören, ich möchte all diese Dinge erleben in meinem Leben. Ich möchte diese Erfahrungen machen, genauso. Was muss ich tun? In die Kirche gehen, aufrichtig sein, Gott lieben, sich Gott hinzugeben, damit ihr euch erfreuen könnt an all diesen Segnungen und an der Gegenwart Gottes in eurem Leben, in eurem Herzen. Damit der Herr dann auch sagt, ihr seid selig, du bist selig, denn im Herzen von euch wird dann Gott wohnen. Wenn Gott im Herzen, in unserem Herzen wohnt, dann sagen wir, wir sind selig. Gelobt sei der Name des Herrn. Und so lesen wir nun weiter ein weiteres Gleichnis über das Unkraut und den Weizen im Vers 24. Der Herr legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Ein Mann, er hatte guten Samen auf seinen Acker säte, er hat die Samen ausgewählt, welche er säen wird. Denn jene, die auf dem Land arbeiten, sie wissen, dass die Samen eine gute Qualität haben müssen, weil sie sonst keine guten Früchte tragen. Und sie dürfen nicht vermischt sein mit anderen Samen von Büschen zum Beispiel oder von Unkraut, weil dann wird nichts Gutes herauskommen. Und deshalb, dieser Sämann, dieser Mensch, er hat die guten Samen gewählt für seinen Acker. Reine Samen, da waren nicht mal Steine, nichts, Kieselsteine, nichts war bei diesen Samen. Er hat sie gesät auf seinem Acker. Als aber die Leute schliefen, jene, die arbeiteten auf diesem Acker, kam sein Feind, kam der Teufel und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Bestimmt, diese Menschen, sie haben geschlafen, sie haben auf das Land geachtet, sie haben bestimmt noch nicht fertig gesät. Und als sie aber schliefen, da kam eine Person, die eifersüchtig war bestimmt, ein Feind, und hat Unkraut gesät. Und hat all dieses Unkraut dann gesät unter dem Samen, unter dem Weizen, unter dem guten Samen. Und in Vers 26, als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Das heißt, der Samen ist gewachsen, der Weizen ist gewachsen, aber da ist dann auch das Unkraut gewachsen. Im Vers 27 steht, da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Wir haben gemerkt, dass du guten Samen, reine, gute Qualität, guten Weizen gesät hast. Woher hat er denn das Unkraut? Und der Hausvater, er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Sollen wir dieses Unkraut ausjäten? Möchtest du, dass wir das Unkraut wegreißen, ausreißen? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Nein, es geht nicht. Deshalb lasst beides, lasst beides miteinander wachsen. Bis zur Ernte. Und um die Erntezeit dann, wir werden sehen, was wir dann machen werden. Und im Vers 28, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Und der Hausvater im Vers 29 sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Schaut, was hier geschehen wird mit dem Unkraut. Lasst das Unkraut mit dem Weizen wachsen. Denn es ist gefährlich, wenn ihr das Unkraut ausjätet, dass dann auch der Weizen ausgerissen wird. In der Kirche, in der Versammlung. Da gibt es alles. Viele Menschen kommen in die Gemeinde. Denn der Herr Jesus Christus sagte, viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Dann kommt in eine Versammlung, in eine Gemeinde, da kommen viele Menschen. Gott hat alle berufen, Gott hat alle eingeladen, Aber wenige sind die Auserwählten. Die Auserwählten, das sind dieser Weizen. Dieser Weizen sind die Auserwählten. Der Herr sät Weizen. Was bedeutet das? Es kommen viele Menschen in die Kirche, in die Versammlung. Alle empfangen prophetische Rede. Alle hören die Predigt, die der Prediger am Pult gibt. Alle sagen, was für eine schöne Predigt, was für eine schöne Lehre, was für eine schöne Doktrin, wie schön hier gesungen wird. Die Hymnenlieder, die Chorlieder, die Lektüren in der Bibel, das ist sehr schön, die Lobpreisung, das ist sehr schön. Und die Menschen, sie nehmen teil an den geistlichen Gaben. Sie kommen an den Tagen der Lobpreisung in die Versammlung, in die Gemeinde. Und jene, die die geistlichen Gaben haben, die legen dann Hände auf, geben prophetische Rede. Andere legen Hände auf für Hexereien, Zaubereien und Heilungen. Und die Menschen kommen und möchten prophetische Rede, damit Gott zu ihnen spricht über ihr Leben oder über das, was sie wollen. Und es hat den Anschein, dass alle glücklich sind, alle zufrieden sind. Aber unter all diesen Menschen, da gibt es Unkraut. Sie fragen sich vielleicht, was macht das Unkraut? Das Unkraut, das ist etwas, das wächst. Aber was ist die Unkraut im Menschen? Die Menschen, das sind die Menschen, die sich nicht zu Gott bekehren. Viele Menschen kommen in die Gemeinde und sie kommen vielleicht jeden Tag und jeden Tag wollen sie prophetische Rede hören. Jeden Tag wollen sie vielleicht prophetische Rede hören, dass Gott zu ihnen spricht, ob sie reisen sollen oder nicht reisen sollen, ob sie heiraten oder nicht heiraten sollen, ob sie sich scheiden lassen sollen oder nicht. Egal um was, die Menschen, sie wollen prophetische Rede hören. Aber in ihrem Leben, da haben sie den Groll nicht hinter sich gelassen, den Hass. Sie haben sich nicht abgewendet von dem Neid, von der Eifersucht, vom Tratsch, von der Kritik. Sie reden bös, sie täuschen die Menschen, sie betrügen die Menschen, sie wollen Rache ausüben. Ich kenne viele Menschen, die stehlen, sie leihen Geld und sie wollen dann Zinsen dafür, hohe Zinsen, 5, 10, 15%. Das ist zu hoch, da stehlen sie das Geld. Es gibt Menschen, das Geld, was ich habe, das möchte ich vermehren. Ich leihe es. Aber die Leute, sie sollten schauen, was die Banken, die Regierung, was für Zinsen geben sie, damit die Person dann auch gerecht ist und Acht gibt bei diesen Zinsen. Sie soll nicht übertreiben, denn am Schluss wird der anderen Person die Wohnung genommen, das Grundstück, und die Person endet im Ruin, weil sie dann diese hohen Zinsen nicht zurückzahlen kann und die Schulden nicht bezahlen kann. Ist das richtig? Nein, das erfreut den Herrn nicht. Diese Art von Unkraut erfreut den Herrn nicht. Und andere, sie kommen in die Versammlung, sie kommen hier in die Kirche und sie sagen, ja, die Predigt, sehr schön. Aber ich verlange trotzdem weiterhin zu hohe Zinsen. Sie sind gierig. Sie sind gierig, sie sind habsüchtig, sie wollen alles noch teurer verkaufen. Und sie verkaufen die Dinge zum falschen Gewicht. Oder der Preis ist falsch. Die Produkte, die sie verkaufen, sind keine gerechten Preise, sondern sie verfalschen sie, sie sind zu hoch. Das ist Unkraut, das erfreut den Herrn nicht. Und die Menschen, die dann beginnen zu tratschen und zu kritisieren, zu murren, das ist Unkraut. Andere Personen, Ich habe davon gehört und auch gesehen. Sie sind bereits seit 10, 15 Jahren in der Kirche und sie sagen, und ich habe gehört, sie machen immer noch Hexerei zu Hause, Zaubereien. Das ist Unkraut. Und andere, habe ich gehört, die halten immer noch am Aberglauben fest. Sie haben Armbänder um. Ich habe es schon bereits gesagt, aber ich wiederhole es. Sie haben Armbänder, Amulette, Glücksbringer. Das hat unterschiedliche Namen in jedem Land. Und mit unterschiedlichen Farben oder unterschiedlichen Steinen, ich weiß nicht. Und sagen, das sind Amulette, Glücksbringer oder Amulette, damit die Hexerei oder die Zauberei nicht wirkt, die ihnen gemacht wird. Und sie verwenden, haben dann diese Aberglauben. Oder hängt Knoblauch hinter der Tür auf, über der Tür. Oder ein Hufeisen als Glücksbringer. Und das ist für das Glück, sagen sie. Und oder gegen die Hexerei oder damit die Zauberei nicht wirkt. Und andere, sie fangen mit dieser Aberglauben an. Und andere machen weiter mit ihren Götzen, mit ihrem Glauben aus alten Religionen. Und sie lehren die Leute. Und sie sagen, man soll nicht unter der Leiter durchgehen oder kein Rot anziehen oder kein Gelb anziehen. Ja, so viele Dinge gibt es. Und all diese Menschen, die kommen in die Kirche, sie kommen in die Versammlung. Das ist Unkraut. Das ist das Unkraut. Denn sie haben das Wort Gottes gehört, die Predigt gehört und sie wollen aber nicht gehorchen. Sie wollen nicht gehorchen. Sie sagen, sie glauben diesen Dingen nicht. Und sie sagen, aber was wird dann meine Familie sagen? Was werden meine Nachbarn sagen? Was wird meine Familie sagen? Nein, ich muss dies und jenes weiterhin machen, damit sie mich nicht kritisieren. Denn ich möchte meine Familie um mich haben. Und ich werde ihnen deshalb gehorchen, das, was meine Familie sagt. All das ist Unkraut. Denn oft werden wir gefragt, was ist das Unkraut? Wisst ihr, was Unkraut ist? Unkraut ist all jenes, das Sünde genannt wird. Oder Dinge, die den Herrn vor den Kopf stoßen, die den Herrn beleidigen und die wir dann aber machen und wir kommen in die Kirche und nach 20, 30 Jahren in der Kirche tun wir diese Dinge weiterhin, wir schenken diesen Dingen weiterhin Glauben und da beschränken wir unser geistliches Leben und auch das geistliche Leben von jenen, die mich umgeben, in meiner Familie, jene, die mit mir sind. Da bin ich ein Hindernis für sie, denn sie sehen, was ich mache, was ich tue, was ich ausübe und was ich glaube. Und da, und inmitten der Versammlung genauso, denn da gibt es dann auch Freundschaften in der Kirche und man spricht miteinander über Dinge. Der andere erzählt dem anderen, was der und jener gemacht hat und gemurrt und gekritisiert hat, du hast mich kritisiert, jener hat dies und jenes gemacht. Und der andere hat gesagt, ich habe dich dort gesehen, am Strand, nackt, du hast dich nackt gebadet. Und der andere hat gesagt, nein, ich habe dich in einer Bar betrunken gesehen. Und das ist das Unkraut. Wenn man das geistliche Leben der anderen zerstört, jene, die auf dem Weg des Herrn laufen, deshalb das Unkraut. Das Unkraut ist jene, die weiterhin Sünden begehen, weiterhin in Lastern leben und in all diesen Dingen, die gemacht wird in der Welt. Und dann kommt man in die Kirche, man hört das Wort Gottes, man verliebt sich in das Wort Gottes, man ändert die Religion vielleicht und sagt, ich ändere die Religion, ich bin jetzt hier. Aber sie leben nicht dann das komplette, das vollkommene Leben vor dem Herrn. Das vollständige Leben. Sondern was sie tun müssen, ist, sich zu Gott bekehren. Zu 100%. Erinnert euch, der Same. Wie viel Frucht muss er tragen? Einige hundertfach, einige 60-fach. Einiges hundertfach, einiges 60-fach, einiges 30-fach. Und wir bekehrt zum Herrn. Wir sollen uns zu 100% zum Herrn bekehren. Denn der Herr hat hier viel verlangt. Wir sehen hier, der Herr wollte, dass sie sich bekehren. Dieser wahre Weizen musste Frucht bringen. Und das Unkraut ist jenes. Manche dachten, dass das Unkraut vielleicht ist, dass man neidisch ist oder jähzornig ist oder beginnt zu streiten mit einer Person oder Zank. Nein, Unkraut ist jede Sünde. Alles, was Sünde ist, ist Unkraut. Wenn ihr in die Kirche kommt und euch nicht verändert, sondern wenn ihr weiterhin in der Kirche seid und weiterhin in Sünde lebt und all diese Dinge tut, dann dann zerstört ihr, dann schadet ihr dem geistlichen Leben eurer Familie, euren Nachbarn und jenen in der Kirche und auch eure Freundschaften, die wissen, dass ihr die Religion geändert habt. Und sie sagen dann, ah, diese Person hat die Religion geändert. Und seit sie aber diese Religion in jene Kirche geht, ich sehe, sie hat sich nicht verändert. Sie macht weiterhin dasselbe, sie führt weiterhin dasselbe Leben. Diese Person. Aber jene Person, die Weizen ist, die ändert sich. Das ist eine Person, die ein gutes Leben führt. Eine Person, auf jene man vertrauen kann. Eine ehrliche, aufrichtige Person, die man auch wertschätzt und sagt, ich sehe, dass diese Person an einen Ort geht und ich gratuliere ihnen. Das sagen die Menschen über den wahren Weizen, über diesen Samen, der auf gutes Land gefallen ist, die viel Frucht getragen hat. Und das ist das, was Gott möchte. Das ist Gott, was Gott möchte von uns. Gott möchte, dass wir Weizen sind. Und in diesem Prozess sollen wir weitermachen in unserem Leben. Wir sollen weiterhin uns ändern. Wir sollen die Laster hinter uns lassen. Es gibt viele Menschen, die sagen, dass den Tabak zu rauchen oder eine Zigarre zu rauchen, dass das keine Sünde ist. Aber dies verursacht einen Schaden im Körper von einem. Es ist ein gesundheitlicher Schaden. Deshalb ist es schlecht. Wir sollen dies vermeiden. Abgesehen davon, dass es dann zu einer Sucht kommt und es ist etwas Unangenehmes. Denn niemand möchte neben einer Person sein, die da neben einer Person stehen, die raucht. Man bekommt dann den Rauch ins Gesicht geblasen. Das ist unangenehm. Und da werden dann die anderen Menschen dadurch beleidigt oder vor den Kopf gestoßen. Und ihr schadet eurem Körper, eurer Gesundheit. Und Gott wird dann sagen, lass dieses Laster hinter dir. Und du schadest dabei nicht nur dir selbst, sondern auch den anderen. Die Jugendlichen, sie sehen, was du machst und die Kinder und sie werden das nachahmen wollen. Deshalb sollen wir uns davon abwenden. Wir sollen auf uns Acht geben. Und wir sollen frei sein von all diesen Lastern. Es gibt so viele Laster, so viele Dinge, so viele Sünden. Und das ist das Unkraut. Und seht am Ende, was steht am Ende über das Unkraut im Vers 30? Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Wisst ihr, was die Ernte ist? Die Ernte ist das Ende unseres Lebens. Einerseits, wenn ich sterbe, wo werde ich hingehen? Wenn ich Unkraut bin in der Kirche, dann werde ich bestimmt verdammt werden. Und wenn ich sterbe, wird Gott mich nicht aufnehmen. Und wenn es auch heißt, in der Offenbarung über das Ende der Welt, einige werden zur Hochzeit des Lammes kommen, und da wird es eine Stadt geben, die er vorbereitet hat für die Gerechten, für jene, die Weizen sind und Früchte getragen haben, das ist dann auch zur Erntezeit. Und er sagte, sammelt zuerst das Unkraut, bindet es im Bündel, damit man es verbrenne. In der Hölle wird es verbrennt. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune, denn auf sie wartet die Freude. Wir wollen Weizen sein. Wir kämpfen, um diesen reinen Weizen zu sein. Wir haben unser Leben jetzt hier als Möglichkeit, uns zu verändern. Jeden Tag müssen wir besser werden. Und zum Schluss werden wir über das Senfkorn lesen. Vergesst nicht, wir wissen jetzt bereits, was das Unkraut ist. Der Herr spricht, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern, steht im Vers 32. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Der Herr spricht hier vom geistlichen Leben einer gläubigen Person, eines Mannes oder einer Frau. Das geistliche Leben, ein Mann oder eine Frau, die in die Versammlung kommt, in die Kirche kommt, das Wort Gottes hörte, prophetische Rede empfing, weitermachte, sich zu Gott bekehrte, sich im Wasser taufen ließ, dann die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen hat und begann, all die Pflichten in der Kirche zu erfüllen, die Gebote und auch die geistlichen Gaben zu empfangen. Und sein geistliches Leben beginnt zu wachsen. Und schlussendlich wird es eine Person, die voller Doktrin ist, voller Kenntnis Gottes und dem Herrn dient und zu einem Prophet wird, zu einem Apostel, zu einem Evangelisten, zu einem Lehrer wird. Das geschieht dieser Person, denn diese Person, sie wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und sich in ihre Äste setzen. Diese Person wird ein großer Lehrer, ein großer Evangelist, ein großer Pastor sein und viele Menschen lehren. Jene Menschen, die kommen, um ihm zuzuhören, das sind diese Vögel, die dann kommen, in seinen Zweigen zu sein. Das ist sehr schön. Es ist sehr schön, dass der Herr uns vergleicht mit diesem Baum, mit diesem Senfkorn. Wir wollen sein wie ein Baum, wie dieser Baum. Das Zeugnis oder das vorbildhafte Leben eines Mannes oder einer Frau, die wahrhaftige Gotteskinder sind. Und das wollen wir sein. Wir wollen wahrhaftige Gotteskinder sein. Wir wollen dieser Baum sein aus von Senfkorn. Wir können zum Herrn sagen, ich möchte sein wie dieser Baum des Senfkorns. Es ist der kleinste Same, aber es wächst ein großer Baum, der dir dient und viele Seelen für dich gewinnt dann. Und in Vers 33 steht, ein anderes Gleichnis sagt er ihnen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm. Wir wissen, dass der Sauerteig ein Produkt ist, das ein Wachstum hervorbringt. Es ist eine Masse, es ist eine Mehlmasse, das sich aufbläht. Es bläht, es ist wie aufgeblasen, also es bläht sich auf. Und der Herr sagt, das Himmelreich oder das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, das ist das Himmelreich, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, das gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Sie hat es vermengt, sie hat es vermischt mit dem Mehl, bis alles durchsäuert war. Und er sagt, das Himmelreich ist wie dieser Sauerteig und dann wächst er. Es heißt, jemand kommt und spricht über das Wort Gottes, gibt Zeugnis von Gott, beginnt zu bezeugen und zu predigen und zu lehren das Wort Gottes. Und dann beginnt diese Person zu beten für diese Person und beginnt Wunder und Zeichen zu tun und Gott nutzt diese Person, um Wunder und Zeichen zu tun. Und was geschieht da? All diese Menschen beginnen sich zu Gott zu bekehren. Da hat dieser Sauerteig, hat der Effekt, da begann er sich aufzugehen, dieser Sauerteig. Diese Person begann zu sprechen von Gott, von den Wundern. Und so geschah es auch Petrus am Pfingsttag. Da stand er auf und hat die erste Predigt gegeben. Und als er begann zu predigen und über Gott zu sprechen, über die Wunder Gottes zu sprechen, sagen wir Petrus in jenem Moment, er war diese Frau mit diesem Sauerteig zu jenem Zeitpunkt. Und er begann diesen Sauerteig zu geben in all jene Personen, die da waren, um zuzuhören. Und er hat da durchsäuert. Wie hat er durchsäuert? Mit seiner Predigt. Er begann zu predigen vom Altertum, vom Herrn Jesus Christus, über das Kommen vom Messias, vom Gottessohn, dass jenes und jenes geschehen ist. Und das war seine Predigt. Und Gott begann Wunder zu tun und Zeichen zu tun in all jenen Personen. Gott begann in die Herzen dieser Personen einzudringen. Und all diese Personen, alle haben da geglaubt, denn sie waren durchsäuert mit diesem Sauerteig, den Petrus ihnen gab. Und alle begannen zu sagen zu Petrus, was sollen wir tun? Es steht geschrieben, 3000 Personen. 3000 Personen haben sich bekehrt an jenem Tag. Und sie sagten, Petrus, was sollen wir tun? Alle 3000. Und da mit seinem Sauerteig hat er alle durchsäuert. Und so ist das Himmelreich mit dem Wort Gottes, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, mit dem Rückhalt des Herrn. Das ist die Macht, das ist dieser Sauerteig, die Macht dieses Sauerteigs. Und der Herr mit seiner Macht, mit seinem Rückhalt, mit seinem Heiligen Geist hat gewirkt, hat gemacht, dass all diese Personen, die zugehört haben, sich bekehrt haben, angenommen haben, geglaubt haben und gesagt haben, Petrus, was sollen wir tun? Sie kamen zum Glauben und sie haben sich bekehrt, sie kamen zum Glauben, 3000 Personen an jenem Tag. Und dies ist das Gleichnis vom Himmelreich, dieser Sauerteig, den jene Frau nahm. Und so im Vers 34 steht geschrieben, das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk. Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt an. Der Herr hat Gleichnisse verwendet. Er hat diese Sprüche verwendet von wahren, realen Dingen, die geschehen sind im Altertum. Er sagt, seit Anfang der Welt sind viele Dinge geschehen und all dies hat er erzählt. Er hat evangelisiert, er hat vom Himmelreich gepredigt, er sprach zu den Menschen auf symbolische Art. Und so danken wir nun dem Herrn. Und dies sind diese wunderbaren Gleichnisse, welche der Herr Jesus Christus nutzte, um zu predigen, um das Himmelreich zu predigen, die Botschaft, die guten Nachrichten der Erlösung, über die Erlösung. Der Ruhm und die Ehre sei für unseren Gott. Ich hoffe, dass ihr die Lehre verstanden habt. Denn ich wurde so oft gefragt über die Gleichnisse und ich habe es bereits gelehrt, aber wir mussten es immer wiederholen. So lasst uns nun beten zu Gott, lasst uns zu Gott loben und ihn ehren. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, danke für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe, für dein heiliges Wort. Danke, Herr, für diese Möglichkeit. Herr, wir sind selig, denn du hast uns erlaubt, deine Wege zu verstehen. Du hast uns erlaubt, dich kennenzulernen. Wir sind sehr privilegiert. Was für ein Privileg haben wir? Es gibt so viele Milliarden von Menschen in der Welt. Und du hast deinen Blick auf uns gerichtet. Und hier sind wir, vor deiner Gegenwart. Und dein Heiliger Geist ist mit uns. Danke, Herr. Danke. Denn du bist gekommen, um in unserem Herzen zu wohnen. Du bist gekommen, um mit uns zu leben, um uns zu lehren, um uns zu führen, um uns zu orientieren. Wir erwarten, dass du uns jeden Tag mehr und mehr lehrst, denn wir wollen vollkommen sein. Denn wir wollen dieser perfekte Weizen sein, der wächst auf gutem Land und viele Früchte trägt. Und wir wollen dieser gute Samen sein, damit wir viele Früchte tragen können und sie vor deine Gegenwart bringen können. Wir wollen unsere Hände voller Früchte vor dir präsentieren. Wir wollen dir dienen, Herr. Wir wollen in deinem Weingut arbeiten für dich. Lehre uns. Nimm von unseren Herzen all jene Dinge, dass die Unkraut sind, jedes Unkraut, das es in uns gibt, nimm es weg, nimm es aus unserem Herzen weg und reinige uns, befreie uns, schenke uns ein reines Herz. Wir verstehen bereits jetzt, was es heißt, dass du reine Herzen haben möchtest. Denn ein reines Herz hat kein Unkraut, hat keine bösen Dinge in sich. Und du sagst immer, wir sollen ein reines Herz haben. Hilf uns, Herr, ein reines Herz zu haben. Reinige uns. Wir wollen wie diese Kinder sein, die ein reines Herz haben. Aber reich wollen wir sein in unserer Denkweise und Handlungsweise. Gib uns Weisheit und Intelligenz, um nachzugeben. Wir wollen weise handeln. Danke, ewiger Vater. Danke, himmlischer Vater. Ich danke dir für die Segnungen, diese wunderbaren Segnungen. Danke für deine Liebe, denn du hast mit Barmherzigkeit auf uns geschaut und wir sind hier und du führst uns auf deinem Weg, du reinigst uns, damit wir weitermachen. Hilf uns, Herr, damit wir dich erfreuen können. Wir geben dir den Lobpreis, den Ruhm und die Ehre. Du bist würdig, großer Lobpreis. Alle Völker, Nationen, Sprachen, alle Menschen, sie sollen dich loben und preisen und rühmen. Wir wollen dein Herz suchen, mein Herr, denn du bist würdig. Du bist würdig, dich zu suchen. Im Namen des Herrn Jesus Christus bitten wir dich, dass du deine mächtige Hand ausstreckst über alle Personen, Männer und Frauen und Kinder, die krank sind, mit unterschiedlichen Krankheiten, unheilbaren Krankheiten in ihren Körpern, in ihrem Inneren, in ihrem Körper. Und befreie sie, reinige sie und nimm alle Flecken, reiß die Fesseln, die Bindungen des Teufels. Sie sollen frei sein und rein sein. Jene, die zu Opfern von Hexereien und Zaubereien wurden, befreie jeden Einzelnen und heile die Krankheiten, erhöre die Gebete von allen, erhöre die Bitten, die sie vor dich bringen, vor deine Gegenwart bringen. Schau ihre Herzenswünsche. Und wenn sie gut für sie sind, dann erfülle ihnen diese Herzenswünsche und segne und befreie. Danke, heiliger Vater, segne viele Menschen. Jene, die Laster haben, befreie sie von diesen Lastern, denn es gibt viele. Nimm diese Laster von ihnen. Erhöre die Gebete von allen. Sei barmherzig, mein Vater, im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, mein Gott. Wir danken dir, himmlischer Vater. Danke. Die Segnungen meines Herrn seien für euch alle, meine lieben Brüder und Schwestern. Gott segne euch alle. Ich umarme euch. Im Herrn liebe ich euch sehr. Bis bald. Gott segne euch.